Leben mit Jesus hat oft mit einem Sprung zu tun und mit der Angst davor. Wir haben uns vor 3 Wochen schon mal mit einem Text aus Matthäus 6 beschäftigt. Da sagt Jesus in der Bergpredigt ein paar sehr herausfordernde Dinge und er merkt plötzlich, dass die Menschen ganz offensichtlich Angst haben, ihm weiter zuzuhören, weil sie merken, sich auf diesen Jesus einzulassen, das bedeutet etwas, das heißt etwas, das fordert von mir etwas. Und Jesus sieht in diesem Moment diese Angst in ihren Augen, wie bei einem Bungee-Springer so auf der Plattform kurz bevor es losgeht. Und er sagt ihnen ein paar Dinge, die sie wissen dürfen und wissen sollen, damit sie tatsächlich auch, ja, springen, sich in seine Arme werfen. Wir können das sehr gut auf uns übertragen. Bei uns ist es in unserem Leben mit Jesus ja ganz genauso. Wenn wir uns ehrlich mit Jesu Worten auseinandersetzen, spüren ja auch wir, es geht immer und immer wieder darum, auch zu entscheiden, will ich mich auf Jesus verlassen? Werde ich seinem Aufruf folgen, seiner Herausforderung an dieser Stelle folgen? Oder scheue ich vor der Anfrage zurück? Das beginnt mit der ganz grundsätzlichen Frage, die uns Jesus als erstes stellt, wenn wir ihm begegnen. Bist du bereit, dein Leben mir zu geben? Bist du bereit, dich ganz auf mich zu setzen, auf mich zu fallen, das andere loszulassen und zu mir zu kommen? Bist du bereit, mir dein Vertrauen zu schenken? Und es zieht sich dann durch. Immer wieder im Leben mit Jesus stehen wir vor solchen Herausforderungen und merken, es geht darum, Ja zu sagen für Jesus. Und Jesus nennt hier in diesem Text nun 6 verschiedene Gründe, warum wir das tun sollen, warum wir uns einlassen sollen auf ihn. 3 haben wir uns schon in der letzten Predigt angeschaut. Ich nenne sie uns noch mal einmal kurz. Da sagte er in Vers 25, ich sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, was ihr zu essen habt, noch um euren Leib und darum, was ihr anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Jesus bringt hier folgendes Argument. Er sagt, Menschen sind mehr als ihre Körper. Ihr Menschen seid viel mehr als euer Leib. Gott hat eine so große Sorgfalt darauf verwendet, um deinen inneren Menschen zu gestalten, zu erlösen und zu erneuern. Er wird doch jetzt nicht die äußeren Bedürfnisse des Lebens vergessen. Er wird da doch schauen, dass er auch dann dafür sorgt. Deshalb vertrau ihm, spring, wage neue Schritte mit ihm. Der 2. Grund, Gott zu vertrauen, steht gleich im nächsten Vers. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 2. Grund, Menschen sind wertvoller als Vögel. Jesus sagt hier, Vögel sind wunderbare kleine Geschöpfe. Und Gott hat viel, viel drauf verwendet, auch ein Ökosystem geschaffen und er erhält es, damit die auch versorgt sind, zu essen haben, leben können. Mein Vater macht sich Gedanken um kleine Vögel. Aber Gott hätte nie das Blut seines Sohnes für sie gegeben. Das hat er nur für die Menschen getan. Er sorgt sich um euch noch viel mehr. Ihr seid viel wertvoller als Vögel. 3. Grund, warum Jesus die Menschen ermutigt, sich Gott ganz hinzugeben und sich auch weniger Sorgen zu machen. Er sagt, Vers 27, wer von euch kann mit aller seiner Sorge sein Leben auch um eine kleine Zeitspanne verlängern? Jesus sagt, Sorge bringt nichts. Sorge bringt keine konstruktiven Ergebnisse hervor, deswegen lass sie los. Und wir haben uns auch schon gefragt, hat irgendjemand von uns schon mal deswegen sein Kind vom Spielplatz, von der Schule gesund nach Hause bekommen, weil er sich nur genügend gesorgt hat? Ist jemand das Kind schon einmal irgendwo im Leben angekommen und hat seinen guten Weg gefunden, weil sich die Mutter, die Eltern nur genügend gesorgt haben zu Hause? Nein, das ist nicht der Fall. Warum dann nicht diese Energie nehmen, die für Sorge notwendig ist, und sie in ein Gebet stecken und es dem Herrn anvertrauen und es auch bei ihm sagen und ihm sagen, mein Vater, ihr Leben, sein Leben von meiner Tochter, von meinem Sohn, es ist in deiner Hand. Was gäbe es für einen besseren Ort? Und ich möchte jetzt eine Sorgenpause machen und ich möchte ausruhen von meiner Sorge und es bei dir abgeben. Wie wichtig ist es, diese Schritte immer wieder einzuüben? Das sagt sich leicht und es liest sich leicht und doch ist es immer wieder neu eine Herausforderung, an denen wir wachsen sollen und wo Jesus uns herausfordert, das zu tun. Wir gehen heute noch drei weitere Schritte. Der vierte Grund, warum Jesus sagt, spring doch, wir finden ihn in den Versen 28 bis 30. Er sagt, was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht, doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Wir sollen uns weniger Sorgen machen und den Sprung von der Plattform in Gottes Arme wagen, denn Menschen leben länger als Blumen. Lass uns mal die Logik anschauen, die Jesus hier verwendet. Er sagt, schaut mal, einige von euch haben Angst, dass wenn sie mir wirklich voll vertrauen und ihr Leben hingeben für Dinge, die ewig sind, für mein Reich hingeben, dass sie sich sehr bald nicht mehr leisten können, sich vernünftig anzuziehen und ihre Wohnung schön einzurichten und so ihren Geschmack irgendwo zu leben und auszudrücken. Jesus sagt, macht euch nicht so viel Gedanken darüber, das hat mein Vater schon getan und er hat Lösungen für euch. Er weiß, was er tun wird. Schaut euch die Lilie an. Sie ist so schön, es ist atemberaubend und sie hat sich nicht einen einzigen Gedanken über ihre äußere Erscheinung gemacht. Sie musste nicht betteln gehen, um so auszusehen. Sie hat nie einen Schaufensterbummel unternommen und sie hat sich auch nicht anstrengen müssen dafür. Sie schaute nur nach oben und sagte, gestalte du mich, Gott. Kleide du mich, Gott. Und Gott hat nicht einfach nur geschaut, wo finde ich denn noch ein paar Lumpen, sondern er nahm diese Bitte der Lilie zum Anlass, in einen Wettkampf einzutreten und sein Wettkampfpartner war der weiseste, wohlhabendste und bestangezogenste Mann der Menschheitsgeschichte. Wenn ihr es nicht glaubt, lest das Buch Prediger. Und mit Bravour und Lässigkeit gewinnt Gott diesen Wettkampf. Und alle Jobs und Lagerfelds und Calvin Kleins, die der König Salomo beauftragt hatte, um ihn zu kleiden, um ihn anzuziehen, müssen sich beschämt ins Hinterzimmer zurückziehen und sagen, wir bringen nur einen kleinen Abglanz von dem zustande, was der große Schöpfer und Erbauer dieser Welt kann. Was der größte Modedesigner des Universums vermag. Sehen wir, die Logik ist ganz ähnlich wie bei den Vögeln. Es ist ein Argument mit Zeitvergleich und mit Wertevergleich. Und er sagt, wenn Gott schon so viel Sorgfalt darauf verwendet, Lilien zu kleiden, die doch nur eine kurze Zeit blühen und dann auch wieder verblühen, gerade mal eine Saison, wie viel mehr wird er sich um die Kleidungsbedürfnisse seiner Kinder kümmern, die nicht nur ein paar Jahrzehnte über diese Welt laufen, sondern die eine Ewigkeit in seiner Gegenwart stehen werden. Da wird er doch viel mehr noch drauf schauen. Wie sind sie anzuschauen? Wie sind sie gekleidet? Ich will eins sagen an dieser Stelle. Ich glaube einerseits nicht, dass Mode bei Gott die höchste Priorität hat. Es gibt so viel schwerwiegende andere Probleme auf dieser Welt, so viel Leid, so viel Krisenherde, wo wir sagen müssen, also gut, das ist wirklich viel mehr und das ist viel wichtiger. Aber andererseits sehe ich in diesem Text hier auch nicht, dass Gott sagt, Mode, Schönheit, Styling, das ist alles völlig unwichtig. Ihr müsst euch mir völlig hingeben und dann ein Leben lang in 80er-Klamotten rumlaufen. So mit dicken Schulterpolstern, ne? Und schlabbrigen Pullis oder was immer in den 80ern so dran war. Lisa, du weißt da am besten Bescheid im Moment, nicht wahr? Nein, Schönheit, geschmackvolles Styling, sagt er, das ist nicht nur völlig irdisch, völlig egal. Gottes Kreativität, seine Liebe für Farben und Formen, sein Sinn für den Spiel von Licht und Schatten, sein Empfinden für Schönheit und Anmut. Schaut euch die Lilie an und ihr erkennt das. Und das hat Einfluss darauf, wie er auch für seine Kinder sorgen wird, die ihm ihr Leben geben und auch ihre äußeren Bedürfnisse ihm anvertrauen. Ich glaube, unser Gott schaut viel weiter. Sorry. Irgendwie ein Frosch im Hals. Unser Gott schaut viel weiter als manche, ja oftmals sehr fromm oder man kann schon fast sagen so überfromm erscheinenden Menschen, die meinen so, der Dutt sei das einzig akzeptable, die einzig akzeptable Haartracht für Frauen. Oder die nur so ein möglichst nüchternes und beherrschtes und möglichst ernstes Auftreten irgendwie in einer geistlichen Gemeinschaft wollen und befürworten und sagen, so muss das sein. Ich möchte euch sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Unser Gott ist ein Gott, der Schönheit liebt. Der Vielfalt liebt, der die Farben liebt, der Reichtum an Formen liebt. Und ich sage es immer wieder, weil ich habe es gerade letzte Woche auch wieder gemacht. Manchmal tut einem eine Naturdoku in HD gefilmt besser als ein Bibelvers, den man zum 50. Mal liest und der einem nichts sagt. Leute, wenn wir da hineinschauen, das, was Gott tut und macht und wie er diese Welt gemacht hat, das muss einen doch berühren. Das muss einen doch in seinem Herzen zeigen, auch ein Stück, wie Gott ist, wie er fühlt, wie er empfindet. Für mich ist das immer wieder sehr faszinierend. Wir sind sehr unterschiedlich. Manche von uns, für die ist nur wichtig, irgendwie, was sie zählen und in die Hand nehmen und irgendwie daraus einen Durchschnitt bilden können oder so. Andere von uns haben einen ausgeprägten Sinn für Schönheit. Das berührt sie, wenn Dinge schön gestaltet sind. Und oftmals werden so die einen von den anderen belächelt. Und es wird so gesagt, so, ihr habt so überhaupt keinen Sinn dafür. Dieser Text hier sagt uns, Gott sieht auch unser Bedürfnis nach Schönheit. Er sieht unser Bedürfnis, unsere Individualität auch auszudrücken. Auch mit unserer Kleidung, auch mit unserer Wohnung. Und er sagt, das ist okay, ich habe euch einzigartig gemacht. Und eure Individualität und euer Geschmack und das, was ihr habt, damit sollt ihr das auch ausdrücken können. Dafür möchte ich auch sorgen. Deswegen springt, vertraut euch mir an. Glaubt nicht, dass ihr das alles einfach nur sein lassen müsst. Ich sorge dafür. Nächster Grund, fünfter Grund, in Gottes Arme zu springen, finden wir in Vers 31 bis 32. Da sagt er, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um das alles geht es den Heiden. Aber ihr habt doch einen himmlischen Vater. Und er weiß, dass ihr das alles braucht. Jesus sagt, spring hinein in das Abenteuer der vollen Hingabe. Setz dich voll auf Jesus, denn Menschen, die Gott nachfolgen, haben einen liebenden Vater. Und lass uns das mal von der anderen Seite her betrachten. Das, was Jesus hier sagt, ist, wisst ihr, für Menschen ohne Glauben, ohne Gott, macht es durchaus Sinn, sich Sorgen zu machen. Ihre Angst, auf dieser Welt allein zu sein, ist ja berechtigt. Denn sie sind es ja eigentlich auch. Sie sind wirklich allein. Sie haben Gott abgelehnt, sie haben seine Vaterschaft abgelehnt, sie haben seine Herrschaft abgelehnt. Sie wollen unabhängig von ihm leben, sie wollen alleine leben. Und wenn das eine Entscheidung ist, wo sie was sagen, das respektiert Gott ja auch. Er lässt sie alleine. Und sie haben deshalb durchaus allen Grund, Angst vor dem Morgen zu haben. Angst vor dem, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt. Angst vor dem, was aus Europa wird. Angst vor dem, was sich in den USA so alles tut und wie das jetzt weitergeht mit der Weltwirtschaft. Angst, wie China reagiert. Überhaupt Angst vor dem, was sich alles im wirtschaftspolitischen oder im umweltpolitischen tut. Mit diesen ganzen Themen unserer Zeit. Menschen ohne Gott haben tatsächlich allen Grund, sich über ihre Zukunft Sorgen zu machen. Aber ihr, sagt Jesus, ihr, die ihr mit Gott lebt, die ihr ihm nachfolgt, ihr seid keine Waisen, ihr seid nicht allein in der Welt. Ihr habt einen Vater, der euch mehr liebt, als man es je mit Worten ausdrücken könnte. Deswegen spring, spring in seine Arme, denn ich bin dein liebender Vater, sagt Gott, und ich lasse dich nicht fallen. Sechster und letzter Grund. Euch aber soll es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Jesus sagt, springt, weil Gott sein Versprechen hält. Was ist sein Versprechen an dieser Stelle? Er sagt hier, setze du meine Anliegen an die erste Stelle. Setze meinen Willen, mein Reich an die erste Stelle in deinem Leben. Und wenn du das tust, dann verspreche ich dir, dann setze ich dein Anliegen bei mir an die erste Stelle. Und all diese Dinge, von denen der Text hier spricht, diese Erfordernisse fürs Leben, alles, was man braucht, alles diese Dinge, die notwendig sind, sie werden in dein Leben hineinfließen. Nicht unbedingt alle Luxusgüter, die das Leben mitunter nur komplizierter und fetter und umfangreicher machen. Davon ist nicht die Rede. Aber tägliches Brot, angemessene Kleidung, Wohnraum, in dem man sich wohlfühlen kann, die grundlegenden Erfordernisse für unser Leben. Gott verspricht uns, dass er für diejenigen sorgen wird, die diesen Sprung wagen und sich auf ihn einlassen und ihn und sein Reich in ihrem Leben an erste Stelle setzen. Wisst ihr, es ist dieser Vers gewesen, der in meiner Jugendzeit damals die Weichenstellung für mein Leben sehr maßgeblich mit beeinflusst hat. Ich habe in einer Situation in meinem Herzen plötzlich gespürt, Herr, das möchte ich. Das möchte ich. So möchte ich meine Prioritäten setzen. Ich möchte dieses Leben, das du mir gibst, für dich und für dein Reich leben. Ich möchte nicht, dass der Daseinszweck meines Lebens vorwiegend darin besteht, den Dingen dieses Lebens hinterherzulaufen und zu hoffen, dass ich irgendwann mal genug angehäuft habe. Genug Material, genug Anerkennung, genug Erfolg, genug Glück. Ich möchte dich und deine Anliegen in meinem Leben an erste Stelle setzen, denn du versprichst mir, dann mich und meine Anliegen bei dir in deinem Leben an erste Stelle zu setzen. Ich will das nicht verallgemeinern. Das kann bei dir ganz anders laufen. Es kann bei dir ein ganz anderer Vers sein. Es kann ein ganz anderer Zeitpunkt sein oder ein anderer Gedanke, wo Gott dich anspricht. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, es gibt sie, diese Momente. Es gibt diese Momente, wo Gott in deinem Herzen diese eine bestimmte Stelle anrührt und du genau auch spürst, jetzt sollte ich eine Antwort geben. Das ist jetzt nicht wie immer. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Predigt unter anderen. Das ist jetzt nicht nur ein Vers unter anderen. Es gibt diese Momente, wo Gott zu uns sagt, hör mal, du weißt genug. Du hast jetzt genug gehört, gelesen, studiert, diskutiert. Jetzt spring. Ich bin doch da. Und ich fange dich auf. Und ich halte dich. Und an diesen Stellen ist es dann auch wichtig, dass wir wirklich einen Schritt gehen. Dass wir an dieser Stelle dann auch Ja sagen und mal einen Deckel drauf machen. Und ich sage das auch gerade auch in einem Gottesdienst, ist dann auch nicht einfach wieder nach Hause gehen und sagen, ja, sollte man mal drüber nachdenken. Manchmal ist es auch wirklich dran, an einer Stelle zu sagen, so, jetzt möchte ich das auch festmachen. Und wenn es gut ist für dich, auch an einer Stelle jemanden mit dazu zu nehmen, einfach weil du empfindest, so, dann ist es doch noch mal ein bisschen stärker. So in meinem Kopf kann ich ja viel machen, guckt ja keiner rein. Oder ich kann es auch lassen, aber wenn ich es mal ausspreche und wenn ich mal mit jemandem drüber rede und wenn ich mal jemanden zur Seite nehme und sage, hilf mir jetzt mal in dieser Position, was soll ich machen? Und bete mit mir dafür. Dann ist es auch mal gut, wirklich so eine Sache festzumachen. Ich biete es einfach noch mal heute an. Wenn du mich auch gerne ansprechen möchtest da drauf, wir haben Zeit, lass uns einen Raum suchen hinten und dann setzen wir uns zusammen und gucken einfach, was ist für dich dran und beten dafür. Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, wie du diese Predigt erlebt hast. Vielleicht hast du vor langer Zeit diesen Sprung gewagt und du hast es gewagt, Gott zu vertrauen und es ist nicht alles glatt gelaufen, bei weitem nicht. Aber du kannst trotzdem bestätigen, Gott hat sich um die grundlegenden Bedürfnisse deines Lebens gekümmert. Und ich darf das von mir sagen, das hat er und das tut er. Manchmal nicht so, wie man denkt. Manchmal auf eine ganz andere Art und Weise, als man sich es eigentlich ausgerechnet und vorgestellt hat. Aber doch, er tut es. Und es ist gut, an seine Hand zu gehen. Schön, wenn es so ist. Vielleicht bist du auch jemand, der noch nicht mit Gott geht und für den sich das alles sehr verheißungsvoll angehört hat. So diese Wertschätzung, die Gott dir gegenüberbringt, wenn er sagt, du bist mehr als ein Körper. Ich habe dein inneres Wesen so liebevoll gestaltet. Du bist so viel vielschichtiger als das. Und diese Aussicht, nicht mehr alleine durchs Leben gehen zu müssen, das zieht dich an. Ich möchte es dir anbieten. Komm zu mir. Wir können gerne darüber sprechen und auch dafür beten. Vielleicht bist du auch einer, der die Botschaft dieser Predigt sehr gut kennt und du weißt, wo du stehst und du weißt, was Gott will und du weißt das und kennst das alles schon lange. Nur eins hast du nicht getan. Du bist noch nie gesprungen. Du hast es einfach noch nie gemacht. Zwei Dinge zum Schluss. Erstens, ich kann das gut verstehen. Das macht auch Angst, auf so einer Plattform zu stehen und sich darauf verlassen zu müssen, dass diese Gummibänder halten. Das macht auch Angst, sich in Gottes Arme werfen zu sollen. Das Zweite, ich möchte einfach sagen, probier es trotzdem. Spring trotzdem. Warte nicht darauf, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo du alle Dinge in deinem Leben geklärt hast, so und jetzt kann ich dann mit Gott auch nochmal. Der Zeitpunkt kommt nicht. Das kommt nicht. Es wird immer etwas anderes wichtiger sein und sich vordrängeln. Es gibt diese Punkte, wo Gott uns in unserem Herzen anrührt und wohl uns, wenn wir an dieser Stelle sagen, ich gehorche, ich komme, ich rede mit dir, ich bin jetzt da.